Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert. Willkommen. Endlich wieder Schulausflüge. Sie sind beliebt, aber Stichwort Inflation, plötzlich für viele schwer bezahlbar. Über Aufwand und Wert von Klassenfahrten geht es heute. Hier in Campus und Karriere. Klassenfahrten sind wichtig für die Bildung, für den Zusammenhalt und die Freude an der Schulzeit. In den Corona-Jahren mussten sie weitgehend ausfallen, waren von den Ministerien zeitweise verboten. Jetzt sind Schul- und Klassenfahrten wieder möglich und in. Es zeigt sich aber ein anderes Problem, die Inflation. Auch bei den Reisekosten merkt man deutlich die Teuerung. Wie teuer darf es denn jetzt werden? Das fragen sich die Klassenlehrer ebenso wie die Schüler und Schülerinnen. Außerdem aktuell ist die Frage, wie umweltverträglich sind große Gruppenreisen? Mit Bahn, Bus, Flugzeug oder doch bitte nicht? Auch das spielt rein bei der Planung der Fahrten. Eintägige Exkursionen, mehrtägige Schul-Landheimaufenthalte, Austauschfahrten ins Ausland oder Studien- und Abschlussfahrten in der Oberstufe. Alles potenzielle Highlights im Schulalltag nach Corona. Und doch schon wieder gefährdet, weil die Ressourcen knapp sind. Klassenfahrten und Schulausflüge wieder beliebter, aber schwer bezahlbar? Unser Thema gerne mit Ihren Fragen und Anregungen per Telefon unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal: 00800 4464 4464. Oder Sie erreichen uns per E-Mail. Dann gerne mit Ihrer Rückrufnummer an campus@deutschlandfunk.de. campus@deutschlandfunk.de. Als Expertin macht mit in Berlin Anne Riediger. Sie ist Geschäftsstellenleiterin des Reisenetzes. Willkommen nach Berlin.
Schönen guten Tag.
Seit 30 Jahren, Frau Riediger, ist das Reisenetz der deutsche Fachverband für Jugendreisen und in ihm arbeiten kommerzielle und gemeinnützige Organisationen zusammen und einige kommen aus dem Ausland. Da boomt es gerade wieder, wie von mir vermutet, bei den Kinder- und Jugendreisen. Können Sie das bestätigen?
Ja, da kann ich Ihnen recht geben. Also wir haben sehr viele Buchungen. Die junge Reiseszene möchte wieder los und will die Welt entdecken. Alle sind begeistert, wieder fahren zu dürfen, sowohl auf Klassenfahrt als auch in den Ferienfreizeiten. Also die Buchungszahlen sprechen dafür, dass der Sommer und auch das ganze Jahr 2023 für Kinder und Jugendliche wieder ein Reisejahr wird.
Außerdem in Berlin, Sie teilen sich ein Studio am Hans-Rosenthal-Platz, ist Marc Felo, Schulleiter des Spandauer Kant-Gymnasiums. Willkommen, Herr Felo, auch an Sie in unserer Runde.
Ja, danke, ich grüße Sie.
Ihr Plan ist, Sie reisen als ganze Schule im September nach Sylt. War das Ihre Idee?
Ja. Also, dass ich mit der Schule nach Sylt will, das war meine Idee, aber ich bin nicht die erste Schule, die schon mal als Schule irgendwo hingefahren ist. Da gab es auch schon andere Schulen, die sowas mal gemacht haben.
Wie geht's los auf Gleis 1?
Also das Gleis wissen wir noch nicht genau. Wir wissen, dass es einen Sonderzug geben wird, der uns dann in Spandau abholt und dann nach Westerland fährt. Aber auf welchem Gleis wir fahren und wann genau, das klärt sich in den nächsten Wochen.
Für wie lange? Mit Rucksack? Wie muss ich mir es vorstellen? Alle von ab der Klasse 6 dann?
Na, wir sind ein grundständiges Gymnasium hier in Berlin. Das heißt, wir haben eine 5. und eine 6. Klasse dabei. Und das Ziel ist, dass die Klasse 5 bis 12 tatsächlich im September für eine Woche dann von Montag bis Freitag nach Sylt fährt, ja.
Als Hauptbegründung fällt Ihnen welches Schlagwort ein?
Also ich glaube, Klassenfahrten sind ja generell, Sie haben es ja schon anmoderiert, ein Highlight in der Historie von Schülern, die erinnern sich daran und ich würde gerne das noch ein bisschen größer machen. Ich glaube, dass das nicht nur für einen Schüler toll ist, wenn er mit einer Klasse verreist, sondern wenn man mit einer ganzen Schule verreist, hat das natürlich noch Auswirkungen auf Klassengemeinschaft, Schulgemeinschaft. Das ist so das Ziel, was so dahinter steckt. Also als Schule insgesamt stärker noch zusammenwachsen.
Online verraten Sie schon ein bisschen was, aber Sie haben jetzt da nicht irgendwie so das Riesengebäude für alle, sondern Sie müssen sich schon ein bisschen verteilen.
Genau, also man muss natürlich gucken, wo kann man eigentlich mit 700, 800 Schülern unterkommen. Wir haben da jetzt 3 Gebäudekomplexe, die sehr dicht beieinander stehen, sodass die fußläufig zu erreichen sind. Und die 3 Gebäudekomplexe sind jetzt dann für uns vorgesehen, reserviert und da werden wir dann einziehen.
Heiko Frost aus Schafflund ist dabei in Schleswig-Holstein. Hallo an die deutsch-dänische Grenze.
Mit einem herzlichen Moin Moin in die Hörerschaft und zum Studio.
Heiko Frost ist in unserer Runde als Sozialpolitiker der SPD und in Berlin als ist er Vorsitzender des Schullandheimverbands und damit eben Lobbyist für Schulfahrten. Herr Frost, haben die Schullandheime, die Sie vertreten als Einrichtung im Großen und Ganzen, die Corona-Maßnahmen denn jetzt überlebt?
Ja, das ist eine gute Frage. Der größere Teil hat es überstanden, dank der Hilfe, die es ja mit dem sogenannten SPJ, also einem Förderprogramm gab, wo man den Häusern, die Liquiditätsprobleme bekamen, weil eben halt keine Belegung da war, tatsächlich geholfen wurde. Aber das Thema ist schon angesprochen. Wir haben nicht mehr die Pandemie, wir haben diese Hilfen nicht mehr. Und diese außerschulischen Lernorte, und das spreche ich nicht nur für die Schullandheime, sondern für ganz viele Bundesverbände, leiden große Not, vor allen Dingen die, die gemeinnützig sind, denn die können keine Rücklagen bilden und sind auch nicht profitorientiert. Insofern gibt es im Moment eine große Sorge, dass viele der Häuser aufhören letztendlich und ihre Türen schließen.
Das ist ja so ein Rückgang schon so ein bisschen seit Jahren. Sie können also jetzt auch nicht sagen, dass wer jetzt Corona überstanden hat, dass er dann damit alles in trockenen Tüchern ist?
Nein, genau. Wir kämpfen ja schon seit Jahren darum, dass die Wichtigkeit, Notwendigkeit der außerschulischen Lernorte entsprechend auch dem begegnet wird und bundesweit auch das als eine wichtige Säule, die es seit über 100 Jahren gibt, ist ja entstanden aus der Reformpädagogik, dass die auch eine Anerkennung bekommt und entsprechend auch für das, was innovatives Gebäudemanagement zum Beispiel ist, aber auch Ausbau für die wichtigen Dinge, wie noch mehr Demokratiebildung dort stattfinden zu lassen, Stärkung von Bildung, nachhaltige Entwicklung, Selbstwirksamkeitsstärkung, das sind alles die Dinge, warum auch Klassenfahrten super wichtig sind. Dafür bedarf es schon einer Unterstützung, denn diese Häuser sind grundsätzlich, wenn sie gemeinnützig sind, ehrenamtlich geführt. Und Ehrenamtler sind immer sehr engagierte Menschen, aber sind nicht unbedingt immer diejenigen, die das Managen im wirtschaftlichen Sinne professionell betreiben. Und an der Stelle stehe ich auch dazu, das fußt darauf, dass der Inhalt aber wichtig ist. Beim außerschulischen Lernort wie einem Schullandheim oder einem Naturfreundehaus oder auch einer Jugendherberge geht es ja darum, dass dort auch Inhalte möglich sind und es nicht nur im Sinne eines Hostings ein Ort ist, wo man ein Bett hat und vielleicht ein Essen bekommt.
Mhm. Über den professionellen Markt berichten kann in Dresden Carsten Herold, der Vorsitzende des Bundesverbands führender Schulfahrtenveranstalter e.V., kurz Schulfahrtenverband. Hallo nach Dresden.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Herr Herold, Sie sind selbst Unternehmer. Mit der Firma Herole bieten Sie seit 20 Jahren Klassenfahrten und Co. an. Sie müssen damit ja den Geschmack kennen derjenigen, die letztlich die Klassenfahrten ja buchen. Wer ist das bei Ihnen meistens?
Das ist in erster Linie der Lehrer, der die Entscheidung trifft. Natürlich kümmern sich auch dann die Schülerinnen und Schüler selbst drum um die Auswahl des Reiseziels oder auch mal die Eltern. Aber in der Regel ist das der Lehrer.
Welche Sorgen müssen Sie bei der Planung denn dann einer Lehrkraft abnehmen?
Also im Wesentlichen geht es natürlich darum, dass wir eine Beratung durchführen und schön sagen können, halt zu welchem Zeitpunkt wird verreist, wie alt sind die Schülerinnen und Schüler, wie lang soll die Reise gehen oder natürlich auch welchen Schwerpunkt soll sie haben. Geht es dann darum, dass man zum Beispiel in einer Sek 2 ein Profil dann dementsprechend bedienen muss? Also wenn es zum Beispiel ein Geschichtsleistungskurs ist, welche Reiseziele bieten sich an? Oder ist es dann zum Beispiel eine Kennenlernfahrt in den kleineren Jahrgängen, die dann halt dann eher sportlich aktiv orientiert ist und in die Natur geht? Dazu können wir natürlich ausführlich beraten und dann die bestmögliche Reise zusammenstellen, anbieten und auch durchführen.
Kommt immer die Frage nach dem Budget, weil das bestimmt die Träume ja nun mit.
Ja, natürlich. Das ist eine der wichtigsten Sachen, damit wir natürlich sagen können, wie weit kann es gehen, wie lange darf es dementsprechend halt dann jetzt auch gehen und natürlich, welche Programme können mit beinhaltet werden, welche Qualität kann man da halt dann jetzt auch mit reinnehmen. Das ist sehr entscheidend.
Im Augenblick, besonders um diese gestiegenen und weiter steigenden Kosten bei Klassenfahrten, darum geht es jetzt in einem Beitrag. Denn was durch die Inflation droht, dass gerade Eltern mehrerer Kinder nicht mehr alle verpflichtenden Klassenfahrten oder Schulausflüge bezahlen können und ihre Kinder dann eben auch nicht mitschicken. Und das in einer Zeit, in der wegen Corona-Maßnahmen ja sowieso schon sehr viele Klassenfahrten ausgefallen waren, gar verboten waren. Der Beitrag von Hilde Braun schildert die aktuellen Probleme mit Beispielen aus Nordrhein-Westfalen.
Bei mir rufen Eltern an und sagen, was machen wir? Wir können uns die Klassenfahrt nicht leisten. Die Eltern versuchen, sich Ausreden einfallen zu lassen, warum die Kinder nicht mitfahren können, damit sie ihr Gesicht nicht verlieren. Ich versuche dann aber, die Eltern dementsprechend ja, zu überzeugen, dass eine Klassenfahrt wunderbare Erinnerungen für die Kinder sind. Dann verweise ich immer auf den jeweiligen Förderverein und sage dann, beantragt da die Leistung, versucht da ein kleines Darlehen zu bekommen.
Karin Schäfer ist Schulpflegschaftsvorsitzende einer Gesamtschule in Hamm. Die Kosten für Klassenfahrten sind gerade ein Thema, das viel diskutiert wird. Die Fahrten sind verpflichtend, doch die Kosten sprengen vielfach den Rahmen.
Und es kann nicht immer sein, dass die Budgets, die Limits in den Schulkonferenzen immer weiter hochgesetzt werden und immer mehr Familien dadurch unter Druck geraten.
2.000 bis 3.000 Euro geben Eltern pro Schullaufbahn ihrer Kinder für Klassenfahrten aus. Bei mehreren Kindern kommt da eine große Summe zusammen. Obendrauf kommen oft noch Ski- oder Segelfreizeiten, die mindestens 500 Euro kosten können, Ausrüstung und Kleidung nicht inbegriffen. Oliver Ziem ist Vorsitzender der Landeselternschaft der Gymnasien, NRW.
Was noch an Kosten eine Rolle spielt, ist natürlich, dass Inflation dazu beiträgt, dass die Kosten 10 bis 20% höher sind. Dann kostet also eine Berlinfahrt nicht mehr 350 Euro, sondern 400 und eine Abschlussfahrt eben nicht mehr 550 Euro, sondern 650. Und das belastet nun mal insbesondere und immer mehr die untere Mittelschicht, die eben nicht von dem Bildungs- und Teilhabepaket profitieren können.
Diese Hilfen gibt es beispielsweise für Geringverdiener oder Arbeitslosengeldempfänger. Viele Eltern wissen das nicht, denn bei den Schulen fehlen die Sozialarbeiter, die sie darüber informieren könnten, aufgrund des Fachkräftemangels. Bei anderen Eltern ist Scham ein Grund. Sie trauen sich nicht, gegen höhere Budgets vorzugehen.
Ja, von denen sind eben auch viele dabei, die sich eben nicht trauen, sich an den schulischen Förderverein zu wenden und dort vielleicht Unterstützung zu bekommen.
Doch Klassenfahrten sind wichtig. Während der Corona-Pandemie sind sie ausgefallen. Die Folge sind oft soziale Probleme in den Klassengemeinschaften. Klassenfahrten können dabei helfen, die Gemeinschaft zu stärken, erklärt Felix Bertenrath, Schulleiter der Otto-Hahn-Realschule in Bergisch Gladbach.
Auch das Überwinden teilweise von Ängsten, auf so eine Fahrt zu gehen bei einigen Schülerinnen und Schülern, das soziale Lernen, aber auch der Umgang miteinander in der Großgruppe oder auch in kleineren Teams gehören zu den Lernanlässen, auch die Nutzung einer gelernten Fremdsprache und das Kennenlernen anderer Kulturen und Sehenswürdigkeiten.
Damit Klassenfahrten weiter stattfinden können, stehen in seiner Schule auch die Länge der Fahrten und die Ziele zur Disposition.
Es ist halt deutlich teurer geworden. Wir versuchen einfach, es uns da leichter zu machen, indem wir einfach die Ziele auch verändern und nicht mehr Fahrten machen, die so in die Ferne gehen.
Doch gibt es keine anderen Lösungen, um Eltern und Schulen zu entlasten und Klassenfahrten trotzdem zu ermöglichen? Die Landeselternschaften fordern, dass Land und Bund stärker einspringen, zum Beispiel bei Fahrten nach Berlin, die das Demokratieverständnis der Kinder und Jugendlichen stärken und deshalb so wichtig sind, erklärt Anke Starr von der Landeselternkonferenz NRW.
Es gibt immer wieder in allen Altersgruppen politische Fahrten, die quasi kostenfrei sind, völlig unabhängig von der Liquidität der Teilnehmerin. Hier wäre es eine politische Aufgabe, dass man sagen könnte, jeder Schüler, jedes Kind sollte einmal während der Schulzeit die Hauptstadt und das Parlament kennengelernt haben und damit unsere Demokratie erlebbar.
Elternverbände fordern außerdem, dass die Kosten für begleitende Lehrpersonen nicht von den Eltern getragen werden. Mehr finanzielle Entlastung sei aber vor allem eine politische Aufgabe. So könnten auch andere Kosten gesenkt werden, zum Beispiel durch kostenlose Schülertickets. Damit können Eltern je nach Abopreis pro Jahr rund 200 Euro und mehr einsparen.
Der Beitrag von meiner Kollegin Hilde Braun und gleich die Frage an den Unternehmer, Herrn Herold. Wer zahlt denn bei Ihnen bei den Buchungen die Kosten der Begleiter?
Also natürlich ist es so, dass halt dann jetzt der Schulträger dafür verantwortlich ist, die Reisekosten der Lehrer dann halt dann auch zu übernehmen. Diese buchen die Fahrt und können diese dann halt dann auch immer abrechnen. Dafür haben die Länder dementsprechend auch Mittel bereitgestellt, die dann in ausreichender Form eigentlich vorliegen sollten. So haben auch unsere Anfragen ergeben, dass hier dazu halt dann jetzt niemand mehr verpflichtet werden kann, die Kosten selber zu tragen oder dass die umgelegt werden auf die Schülerinnen und Schüler. Da sind wir in der Finanzierung schon weiter, aber was im Beitrag schon rauskam, ist halt dann das Thema Bildung und Teilhabe, dass hier viel zu wenig Informationen vorliegen und die Schülerinnen und Schüler, die da antragsberechtigt wären, das gar nicht wissen, beziehungsweise die bürokratischen Hürden so hoch sind mit teilweise sechsseitigen Anträgen, dort diese Mittel überhaupt zu beantragen und in den Genuss zu kommen, die Fahrt dann halt dann jetzt auch teilweise oder ganz finanziert zu bekommen. Ich glaube, da ist einmal ein Aufklärungsaufwand, den man leisten muss, aber natürlich auch eine weitergehende Entbürokratisierung dieses Verfahrens, das wir dann halt dann anstreben müssen, weil das kann tatsächlich nicht sein, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler jetzt sagen können, sie können sich die Fahrt nicht mehr leisten.
Frage ich den Schulleiter, Marc Felo, Gymnasiumsleiter in Berlin-Spandau. Das ist ja dann eine Schulpflichtveranstaltung, wenn Ihre Schule nach Sylt reist, oder?
Also ja, Klassenfahrten sind schulische Veranstaltungen. Im Prinzip hat man da die Pflicht mitzufahren, aber natürlich wissen wir, dass es auch Eltern geben kann, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind mitfährt. Das heißt, da müssen wir ein Angebot schaffen, dass die Kinder dann in der Schule trotzdem betreut und auch mit Unterricht versorgt werden.
Rechnen Sie mit mehr als 90%, die mitreisen werden im September nach Sylt?
Also ich glaube, 90% ist eine realistische Zahl im Moment. Die Kalkulation ist ein bisschen schwierig, weil wir ja zum neuen Schuljahr 4 neue siebte und eine neue fünfte Klasse mit aufnehmen. Die wissen noch gar nicht, dass sie zu uns an die Schule kommen. Die erfahren das erst im Juni, an welche Schule sie kommen. Und das heißt, da muss ich eben zusehen, wie die 4, 7, 9 Klassen da auch wieder mit eingebunden werden können.
In dem Hörfunkbeitrag haben wir gehört von der Schulpflegschaftsvorsitzenden einer Gesamtschule in Hamm, dass die Schulkonferenzen die Limits bestimmen und regelmäßig auch hochsetzen. Jetzt ist politisch was Neues passiert. Anne Riediger, da könnten Sie vom Reisenetz drüber berichten, denke ich. Wie umgehen mit dem Kostendeckel in Zeiten der Inflation? Was hat sich da der Berliner Senat diese Woche einfallen lassen? Oder die Senatsverwaltung, muss man sagen.
Genau. Ja, die haben jetzt einen neuen Deckel rausgegeben. Also, der besagt, dass bei Grundschulen die Klassenfahrten bis zu 300 Euro kosten dürfen, dann in der höher liegenden Stufe bis zu 650 und für die Oberstufe 850 Euro. Das haben aber andere Bundesländer, da wurde schon vorgelegt, also da ist Berlin jetzt nicht das erste Land. Das ist halt erstmal jetzt so eine Zahl, die da in den Raum gestellt wurde, womit man erstmal arbeiten kann, daran können sich die Schulen orientieren. Man muss da natürlich sehr genau drauf schauen, weil wir ja in dem Beitrag auch gehört haben, ist die Belastung dann in den Elternhäusern und wie Herr Herold ja auch aufgegriffen hat, ist dort oft auch dieses Wissen über das Bildungs- und Teilhabepaket gar nicht so vorhanden. Und das erste Ziel sollte ja immer sein, dass alle Kinder einer Klasse mitfahren und eben nicht aus dem Grund der Finanzen zurückbleiben. Daher kann man sich sicherlich oder darüber freuen, dass der Berliner Senat diese Zahlen jetzt rausgegeben hat, auch mit Blick auf die Inflationsquote, muss aber da doch noch mal genauer drauf schauen und sehen, ob das sich jetzt in dem nächsten Jahr bewahrheitet, dass die Elternhäuser diese Zahlen auch oder diese Summen übernehmen können.
Für welche Dauer gilt dann so eine Obergrenze, 650 Euro bis Klasse 10?
Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Das ist ja eine entscheidende Frage. Wird der Unternehmer, Herr Herold, gleich auch kalkuliert haben, oder? Wird es immer kürzer im Augenblick?
Nein, im Moment verändert sich das Reiseverhalten nicht. Also wir können weder sagen, dass halt dann jetzt die Reisen kürzer werden, noch dann halt dann jetzt die Budgets dann halt dann jetzt gesenkt werden durch verschiedenste Maßnahmen. Wir können halt dann jetzt definitiv sagen, dass halt dann auch das Ausland zum Beispiel sehr attraktiv ist. Das haben wir jetzt auch schon gehört, dass vielleicht Überlegungen in diese Richtung gehen, kürzer zu reisen oder also kürzer im Hinblick auf die Reisedauer oder dann halt dann auch auf die Entfernung zum Reiseziel. Das stellen wir insgesamt gar nicht fest. Wir haben jetzt natürlich dann halt dann jetzt auch noch so ein bisschen den Nachholeffekt. Das heißt also, wenn man 2, 3 Jahre kein Geld für Klassenfahrten ausgegeben hat durch die Pandemie, hat man jetzt natürlich dann halt dann das Bedürfnis, auf jeden Fall diese Reise auch durchzuführen und eine sehr schöne Reise zu machen. Ob das jetzt noch so anhält in 23 oder für 24, das ist natürlich eine gute Frage. Im Moment sehen wir das Nachfrageverhalten dann halt dann jetzt nicht so, dass sich das großartig grundlegend ändert.
An der Stelle darf ich unseren ersten Anrufer begrüßen. Herr Knappmeier ist Lehrer und hat uns aus Mönchengladbach aus angerufen. Er hat die 008-00-4464-4464 gewählt. Hallo, Herr Knappmeier.
Hallo.
Überzeugt Sie das, was Sie hören?
Ja und nein. Also der Zusammenhalt in der Klasse ist wichtig, das kann ich alles verstehen. Ich habe 2 Kritikpunkte. Der erste ist, es fällt zu viel Unterricht aus für die Fahrten in der Summe und also bis zur Sekundarstufe 2. Und ich denke, eine Schule ist nicht, der Lehrauftrag besteht nicht darin, Kindern Skifahren beizubringen oder sowas. Das können die gerne privat machen, aber das ist meines Erachtens nicht notwendig. Zumal auf der einen Seite auch die Schüler zu Klimawandelschutz aufgefordert werden. 24/7 ist, würde ich gerade sagen, Skifahren mit einer der umweltschädlichsten Sportarten, die es gibt. Das stärkt auch nicht das Gemeinschaftsgefüge, sondern das ist ein Solitärsport. Wenn sich ein Schüler das nicht leisten kann bis zur Oberstufe, wende ich auch noch kurz ein. Jedes Elternteil könnte zum Beispiel 10 Euro im Monat auf die Seite legen. Wenn dann 5 Jahre vorbei sind in der Sekundarstufe 1, hat jeder 600 Euro und könnte sich auch eine Fahrt in der Oberstufe leisten. Weil ich glaube, bis zur Oberstufe hat jedes Kind mittlerweile sein 10. Smartphone oder 3. Was bestimmt deutlich mehr kostet, als dieses Geld mal zu sparen für das eigene Kind.
Herr Knappmeier, was war Ihre letzte Klassenfahrt, die Sie begleitet haben?
Meine letzte Klassenfahrt, da war ich Klassenlehrer 205. 5. Klasse. Das waren 2 Übernachtungen, auch ganz in der Nähe von meiner Schule aus. Mit dem Bus nur 1,5 Stunden Fahrt.
Dankeschön, Herr Knappmeier. Herr Felo, haben Sie das auch abgewogen bei Ihrer Entscheidung, als Schule zu verreisen? Fällt Unterricht aus? Auch definieren Sie das genauso wie der Kollege?
Nee, das definiere ich so nicht wie der Kollege. Also ich kann das mit der Skifahrt verstehen, dass das zu diskutieren ist, ob man das heutzutage noch machen sollte. Also Unterricht, wenn ich eine Exkursion mache, wenn ich irgendwo hingehe, dann ist dieser normale 45-Minuten-Rhythmus an der Schule aufgebrochen. Das stimmt, der Unterricht fällt aus, aber wenn man alle 2-3 Jahre mal für eine Woche irgendwo hinfährt, dann ist das ein Erlebnis, was sich für die Kinder auf jeden Fall lohnt. Und ich sehe das als Schulleiter bei mir nicht so, dass da irgendwie Unterricht ausfällt, sondern das ist mehr oder weniger Unterricht an anderer Stelle. Und ich bin ein Befürworter von Fahrten, von Ausflügen.
Gut, Herr Knappmeier ruft aus Mönchengladbach aus an. Da gibt es weit und breit keinen Skilift. Herr Herold, wie ist denn das jetzt mit den Skifahrten? Gehen die nach wie vor, wenn Sie den Marktstand da mal berichten könnten?
Ja, die Nachfrage ist auch da halt dann jetzt weiterhin sehr groß. Es gibt halt dann jetzt Bundesländer, die da eine sehr große und langjährige Tradition haben, diese Fahrten auch durchzuführen, diese Skifreizeiten. Und hier geht es ja genauso auch darum, das körperliche Betätigen, dann halt dann jetzt mit Gleichaltrigen an der frischen Luft zu sein. Da würde ich auch dann jetzt die Meinung von Herrn Knappmeier nicht teilen, dass die halt dann jetzt nicht pädagogisch wirksam sind. Es ist richtig, dass man dort halt dann jetzt sagen kann, halt dann jetzt, dass man über die Klimafreundlichkeit dort halt dann jetzt ins Gespräch kommen müsste, halt dann jetzt, ob dort halt dann Beschneiungsanlagen etc. Aber man kann definitiv sagen, dass der Sinn, gemeinsam zu verreisen, pädagogisch sehr wertvoll ist und dann halt dann auch zu einem anderen Ort das zu lernen, sich zu bewegen und dann halt dann in der Gemeinschaft dann halt dann jetzt auch Fortschritte zu erzielen, die halt dann jetzt keine Möglichkeit haben. Genau das ist ja auch der Sinn einer solchen Klassenfahrt, um dann halt dann selbstbewusster zu werden oder halt dann jetzt auch Probleme und Sorgen mal anzusprechen, die man jetzt in dieser Zeit mehr als genug hat. Und dafür eignet sich genau das, eine Fahrt, auf der man dann halt dann einiges lernt.
Ich hatte Anfang des Jahres eine Einstundensendung über die Leitfrage böser Kunstschnee, Fragezeichen. War da auch mit dem Ministerpräsidenten Söder auf dem Zugspitzplatt im Gespräch zu und habe so mitgekriegt, es ist die Anfahrt, die sozusagen das schlechte CO2-Gewissen macht und nicht das kalte Wasser, was da über die Ventilatoren dann auf der Wiese landet. Trotzdem die Leitfrage mal an Herrn Frost. Ist die Schulfahrt jetzt noch Erweiterung des Unterrichts oder längst Ausweitung der Freizeit? Was sagen Sie da vom Schullandheimverband zu diesem Einwand, der ja aus Mönchengladbach kam?
Ja, vielen Dank. Also ich bin absolut überzeugt, letztendlich, das was Knappmeier ausgeführt hat, man muss sehr wohl gucken, wo soll denn die Klassenfahrt hingehen, was soll der Inhalt sein. Dass aber informelles Lernen eine ganz große Bedeutsamkeit hat und dass wir heute wissen, dass wir vieles, um junge Menschen stark zu machen, genau an dem außerschulischen Lernort besser, manchmal sogar überhaupt erst dort können. Da möchte ich gerne zitieren Herrn Buchert, das ist der stellvertretende Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Und der hatte eben halt eine Studie zitiert, wo 2019, also vor der Pandemie, schon 25% der 16- bis 19-Jährigen eben halt mit depressiven Symptomen herausgefiltert wurden. Psychische Belastung bedeuten gravierender wie bei Erwachsenen, wissen wir eigentlich auch, wenn man sich damit befasst. Und der hat kurioserweise, das Thema war gar nicht Klassenfahrten, hat Klassenfahrten hervorgehoben als ein wichtiges Moment, wo man stützen und fördern kann und wo man genau dem begegnen kann. Und insofern auch mein Plädoyer, ich möchte ein wenig aus unserer Praxis, Herr Herold, an der Stelle widersprechen. Wir erleben und erfahren, dass zunehmend mehr die Nutzung der außerschulischen Lernorte verkürzt wird, aus Kostengründen. Und das bedeutet sowohl für die jungen Menschen, dass die Erfahrungswerte beschnitten werden, verkürzt werden und manches, was eben halt soziale Kompetenzstärkung, Selbstwirksamkeitswachstum, sind ja viele Sachen benannt, dort weniger stattfindet. Und bedeutet aber auch für die außerschulischen Lernorte, wenn ich in einer Woche zwei oder womöglich sogar drei An- und Abreisen habe, habe ich vielfach mehr Aufwand. Und das bedeutet Kostensteigerungen. Und genau damit kämpfen wir. Wir wollen die Kosten eben halt nicht steigern, sondern wollen möglichst das wirklich für jeden, was als Thema hier schon angesprochen wurde, auch erlebbar, erfahrbar und auch einfach bezahlbar lassen.
Jetzt war Anfang der Woche nun ja auch der Streik. Da fuhr nichts im Nah- und im Fernverkehr. Haben Sie in der Reisebranche irgendjemand das davon auch gemerkt, von Chaos, von gestrandeten Schulklassen auf Bahnsteigen sozusagen oder die einfach nicht gekommen sind in die Herbergen?
Also wenn ich jetzt angesprochen war, kann ich sagen, nein, habe ich keine Kenntnis drüber, habe ich nichts erfahren.
Man hat es geregelt gekriegt, ne? War ja mit Ankündigungen. Ja. Frau Riediger, haben Sie was gehört bei Reisenetz?
Ja, also wir haben schon gehört, dass die Veranstalter sehr viel umbuchen mussten. Dadurch, dass es angekündigt war, sind jetzt wenige Klassen irgendwo gestrandet. Aber der Arbeitsaufwand lag hier natürlich wieder bei den Organisatoren, die Anreise oder die Abreise umorganisieren mussten.
Oder es ist einfach wieder ein bisschen kürzer geworden, die Reise, dass man erst am Dienstag gestartet ist, statt am Montag. Ja, so ein Beitrag zu dem, was Klassenfahrten leisten im Rückblick auf eine Schullaufbahn, kann Frau Beatrix Töpfer leisten, die wir in Würzburg erreichen. Und hallo Frau Töpfer, Sie sind ja ehemalige Grundschullehrerin und Grundschulleiterin im Hessischen gewesen. Sie blicken auf die 1970er Jahre jetzt zurück, ja?
Ja, guten Tag. Zwischen 75 und 90 ungefähr habe ich jeweils mit meinen Klassen, die ich von der ersten bis zur vierten Klasse führte, im dritten und im vierten Schuljahr jeweils eine fünftägige Klassenfahrt unternommen.
Wohin denn so?
Das ging vom Taunus aus nach Limburg oder nach Schlitz im Vogelsberg oder in die Rhön und war dann auch immer verbunden mit Unterrichtseinheiten, die Rhön und der Vulkanismus und die Heilquellen und der Vogelsberg und die Natur und Ähnliches.
Wie hat sie denn begleitet?
Ich habe jeweils eine Anfrage an die Eltern gestellt und habe mir immer gewünscht, dass was Heiterkeit hervorrief, dass besonders Väter mitfahren sollten, weil viele der Kinder auch aus teilweise schon gestörten Familienverhältnissen kamen oder aus unvollständigen Familien. Und das wurde dann so gemanagt, dass wir jeweils im Frühling einen der Donnerstagsfeiertage nahmen. Den Freitag musste sich der Vater oder zwei Väter fuhren meistens mit, mussten sich freinehmen und den Montag, sodass sie die fünf Tage, die wir unterwegs waren, dabei waren. Und dazu hatte ich auch noch ein oder zwei Mütter mit für alle möglichen Hilfestellungen. Wir nahmen auch viel Verpflegung mit, also Obst und Gemüse, das die dann jeden Tag vorbereitet haben, um die Kosten niedrig zu halten.
Und wie war es, Frau Töpfer, mit der Kostenfrage? Wie haben Sie das gelöst
mit
dem Geld?
Wir haben das folgendermaßen geregelt. Auf dem Elternabend, den ich davor gemacht habe mit den Eltern, habe ich gesagt, also ich rechne mit so und so viel Kosten. Grob geschätzt, war ja noch in der Planung. Und wenn das dann amtlich ist, was es kostet, dann nehmen Sie jeweils einen Briefumschlag und tun das hinein, was Sie können, wenn Sie knapp sind, oder das, was Sie dazu geben können, wenn es Ihnen gut geht. Und auf die Art und Weise hat sich das immer ausgeglichen. Ich musste nie irgendwelche Nachforderungen stellen und es konnten welche nur ein Drittel bezahlen oder ein Viertel oder noch weniger. Und es glich sich aus mit dem, was andere dazu getan hatten.
Frau Töpfer, vielen Dank für Ihre Anregungen. Der Hörer Norbert Ohle hat uns gemailt. Er erinnert sich sogar an eine Klassenfahrt 1954 aus Hamm ins Fränkische und sagt dann, wenn ich an Klassenfahrten unserer vier Söhne und sieben Enkel denke, ertappe ich mich bei der Frage, ginge es nicht auch etwas bescheidener. Das hat er uns gemeldet an campus@deutschlandfunk.de. Sie können uns aber auch erreichen unter 00800 4464 4464.
Das Thema Klassenfahrt oder die Kosten der Klassenfahrten, das treibt oder hat uns natürlich auch immer umgetrieben. Und obwohl wir keine wirklich schlechten Verdiener sind, sind die Preise immer gerade eben so machbar gewesen. Es gibt wenig Wichtigeres als Klassenfahrten für die Kinder. Das ist einfach wichtig, dass die Kinder mitfahren. Und ich kann mir vorstellen, dass deutlich geringer Verdienende ganz, ganz große Schwierigkeiten haben und dass das ja noch nicht mal in Tüttelchen betteln bei den Förderprogrammen der Schulen einfach unzumutbar ist. Das muss irgendwie staatlich geregelt werden oder von den Gemeinden. Das ist meine Meinung.
Und die höhere Anmerkung ist das von Frank Lasowski gewesen zu den Kosten und wie man das stemmt. Denn das ist unser Thema bei dieser Campus- und Karriereausgabe. Klassenfahrten und Schulausflüge wieder beliebter, aber schwer bezahlbar. 00800 4464 4464 ist die Nummer, unter der Sie sich dazu einschalten können.
Ich will, dass es wieder will.
Klassenfahrten und Schulausflüge, wieder beliebter, aber schwer bezahlbar. Gerne mit Ihren Fragen und Anregungen unter der 00800 4464 4464. Ich stelle nochmal die Gäste vor. Anne Riediger, Geschäftsstellenleiterin von der Jugendreisen-Dachorganisation Reisenetz. Heiko Frost, Vorsitzender des Schullandheimverbands und SPD-Sozialpolitiker. Carsten Herold, Vorsitzender des Bundesverbands Führender Schulfahrtenveranstalter. Und Marc Fehlow, Schulleiter vom Kant-Gymnasium Berlin-Spandau, die im September nach Sylt fahren werden, allesamt für welchen Preis, Herr Fehlow, und zahlen alle das Gleiche?
Ja, das ist bei uns eine Mischkalkulation. Für 395 Euro ist Unterkunft, Verpflegung und Hin- und Rückfahrt drei kleine Programmpunkte, die sind dafür drin für 395 Euro.
Wir sammeln mal so ein bisschen Lösungsansätze. Wie ist denn das, was leistet der Staat laut Sozialgesetzbuch und was nicht, Herr Frost?
Naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig tatsächlich als Politiker, denn ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich würde ja anfangen mit einem ganz anderen Herzen, was ich noch habe, nämlich als Geschäftsführer von einem großen Sozialunternehmen und wir begleiten zum Beispiel Kinder auf Klassenfahrten, das heißt da, wo Inklusionsbedarfe sich nicht aus Armut alleine rekrutieren oder Überbegabung, sondern wo es um die Förderung, Begleitung geht. Und das ist ein ganz schwieriges Feld, muss ich sagen, was wirklich ja sozialrechtlich da sein müsste. Denn ich habe hier, wie gesagt, die zwei Herzen. Einerseits bin ich Sozialpolitiker, andererseits weiß ich als Geschäftsführer, was ich meinen Kolleginnen manchmal abverlangen soll, damit sie zum Beispiel auf der Klassenfahrt jetzt letztendlich mitfahren und begleiten. Und das, was da gestellt wird, führt mich oft genug zum Diskurs, dass ich sage, das geht gar nicht. Ich kann das gar nicht meinen Kolleginnen, meinen pädagogischen Inklusionskräften zumuten, dort mitzufahren.
Ein Lösungsansatz aus Luxemburg erreicht uns von der Hörerin Nadine Linden, die sagt, ich habe mehr einen Vorschlag als einen Lösungsvorschlag als eine Frage. Das Erasmus Plus Programm bietet Schulen die Möglichkeit, mit Partnerschulen im Ausland Pupil Mobilities zu organisieren und Gelder zu beantragen. Hier werden die Reisekosten, Organisationskosten und individuelle Unterstützung über Pauschalbeträge pro Person übernommen. Und sie hat auch einen Hinweis via Deutsche Nationalagentur auf die Website. Bisschen seltene Endung, erasmusplus.schule. Das ist der Hinweis von der Hörerin aus Luxemburg. Und ich schalte mal an der Stelle Herrn Olaf Homburg dazu aus der Hansestadt Hamburg. Denn Sie wollen das ein bisschen weiten und sagen, das Problem mit der Finanzierung stellt sich und dem Nachholbedarf stellt sich, glaube ich, nicht nur von Klasse 1 bis 12 oder 13, oder Herr Homburg?
Ja, schönen guten Tag aus Hamburg. Vielen Dank. Genau, ich bin Sprecher des Bundesarbeitskreises Freiwilliges Soziales Jahr. Und in dieser Eigenschaft unserer Interessenvertretung für die Freiwilligen, die ja meist direkt nach der Schule einen Freiwilligendienst leisten, stellt sich für uns im Prinzip ein sehr ähnliches Problem, dass viele der Seminarveranstaltungen, es sind 25 Seminartage gesetzlich vorgeschrieben im Laufe von diesen 12 Monaten, in Bildungshäusern, Jugendherbergen und so weiter auch stattfinden, weil die Träger vor Ort meistens gar nicht selber die eigenen Seminarkapazitäten haben. Und bei uns ist es so, dass die Freiwilligen überhaupt keine Kosten, denen dürfen überhaupt keine Kosten entstehen. Das heißt, die Träger tragen die Kosten komplett alleine. Da wurden ja gerade schon so Preise von knapp 400 Euro für eine Woche genannt. Das ist für uns natürlich genauso realistisch. Und wir stehen gerade vor der Problematik, dass auch noch die Fördermittel des Bundes jetzt drohen, wirklich auch massiv gekürzt zu werden, sodass für uns diese Schere quasi noch weiter auseinandergeht und wir mit diesen steigenden Preisen zu kämpfen haben. Und es tatsächlich natürlich auch so ist, dass wir jetzt eine Corona-Generation haben, die aus der Schule kommt, die vielleicht genau diese Fahrten, Abschlussfahrten, Abifahrten und so weiter auch verpasst hat. Und bei uns jetzt eigentlich die Möglichkeit hätte, genau dieses Gemeinschaftsgefühl und nonformale Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen. Und genau das eben auch jetzt fast nicht mehr möglich ist.
Und was machen Sie jetzt als Lösung? Wird es regionaler, wird es kürzer?
Die kürzer Träger geht ja vor Ort, nicht, ne? Ja, kürzer ginge schon auch. Also natürlich sind da dann meistens Seminarwochen fest geplant. Auch die Träger könnten natürlich dann nur 3 Tage fahren und das irgendwie aufsplitten und andere Häuser buchen, die vielleicht näher sind oder so. Aber es ist natürlich deutlich komplizierter. Und vor allen Dingen schafft man natürlich auch dieses Gruppengemeinschaftsgefühl in erster Linie durch einen längeren Zeitraum. Da sind also die meisten auch konzeptionell genau an dieser Stelle. Und die Problematik ist wirklich, dann am Programm zu sparen, weil die Übernachtung und die Verpflegung ja einfach gesetzt ist. Und zu gucken, sozusagen dann wirklich an der Qualität zu schrauben. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen, weil wir eben wissen, es kommen bei uns ja auch Menschen zusammen, die sich sonst gar nicht treffen würden, die sich in der Schule eben nicht getroffen haben, weil sie aus verschiedenen Schulformen, teilweise auch aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen, dass eben genau das dann in der Qualität nicht mehr stattfinden kann.
Frau Riediger vom Reisenetz, welche Hinweise haben Sie? Denn Sie blicken ja auch immer auf die Belegungszahlen das ganze Jahr über gesehen.
Ja, also es gibt die Möglichkeit, dann zum Beispiel zu sagen oder zu schauen, wann ist der Reisezeitraum angesetzt? Ist es vielleicht möglich, in einen anderen Zeitraum zu fahren, zum Beispiel in einer Nebensaison, wo eben nicht andere Gruppen das Haus besetzen, weil die Unterkunftspreise da auch angepasst sind. Also das ist auch so ein Appell an Schulleiter, aber auch an Lehrerinnen zu schauen, wenn die Klassenfahrt zu teuer ist, ob man nicht eher einen Blick in eine Zwischen- oder in eine Nebensaison werfen kann. Ich weiß, das ist in den Fahrtenkonzepten der Schulen sehr kompliziert einzubauen. Das kann man nicht mal so eben für ein Jahr so entscheiden. Das muss natürlich auch die Schulleitung mittragen, aber es kann auch dazu führen, dass eben so möglich viele Schülerinnen teilnehmen können. Wir haben da mal so ein paar Beispielrechnungen gemacht und herausgefunden, wenn man auch die Anfahrt und die Unterkunft und Verpflegung mit einbezieht, dass die Kosten in der Nebensaison für eine 5-tägige Klassenfahrt teilweise bis zu 30% niedriger sind. Und das macht das Ganze dann vielleicht attraktiv, jetzt nicht im Juni nach Berlin zu fahren, sondern vielleicht im November oder auch im Januar. Da gibt es auch genügend Angebote, die man zu der Zeit dort machen kann. Die Qualitätsstandards können dann gehalten werden. Es ist nicht zu überlaufen. Man bekommt die Eintritte einfacher geregelt. Das wäre jetzt gerade so einer unserer Appelle. Parallel dazu muss man aber auch natürlich den Appell an die Politik wenden, gerade bei Haushaltsverhandlungen, die Bildungsbudgets da nicht runterzuschrauben, weil gerade aus solchen Budgets dann vielleicht auch Unterstützungen kommen können, um an Fahrten im außerschulischen Lernen teilzunehmen.
An dieser Stelle kann ich unsere Hörerin Frau Raps aus Bayern begrüßen. Wenn Sie auf das Thema Klassenfahrten jetzt schauen und an Ihre eigenen Fahrten, vielleicht Abschlussfahrten schauen, wie blicken Sie darauf? Hallo.
Hallo, guten Tag, hier ist Raps aus Bayreuth. Ich kann mich daran erinnern, als es bei mir anstand, war ich gerade frisches Scheidungskind und unsere finanziellen Verhältnisse waren ziemlich prekär, würde ich jetzt mal sagen. Also ich konnte zum Beispiel, was bei uns gang und gäbe war, zum Abschluss im Gymnasium hat der Tanzkurs dazugehört. Da konnte ich leider nicht dran teilnehmen, obwohl ich wirklich leidenschaftlich gerne tanze. Es war einfach finanziell für mich nicht möglich. Und als es dann darum ging, die Abiturfahrt, sich da zu entscheiden, wo man hinfahren möchte, stand bei uns zur Auswahl Berlin und Rom. Und beides war für mich nicht machbar. Das konnte meine Mutter einfach damals finanziell nicht stemmen. Und nachdem ich mir das ein paar Tage durch den Kopf habe gehen lassen, war ich damals glücklicherweise so mutig vorzuschlagen, dass man doch noch eine Alternative vielleicht anbieten könnte. Und ich hatte dann auch die Idee, dass wir in die Fränkische Schweiz fahren, auf einen Zeltplatz und dort zelten gehen. Und ich hatte damals einfach das Glück, dass da eine ausreichende Anzahl an Mitschülern und Mitschülerinnen da mitgezogen hat. Wir waren dann 20 Leute. Wir hatten zwei nette Lehrer, die das Ganze konzipiert haben dann und geplant haben. Da hat ja damals auch so ein Kulturprogramm dazugehört. Wir haben eine Menge Sport gemacht und wir haben, wie gesagt, diese Abiturfahrt dann auf dem Zeltplatz bei Pottenstein verlebt. Und es war total schön. Für uns als Schülerinnen in der Abschlussklasse ein tolles Erlebnis. Und im Nachhinein habe ich dann auch so noch mal mich mit Schülern unterhalten, die da mitgefahren sind. Und die haben dann eben auch gemeint, sie fanden das klasse. Und es waren eben da nicht nur Leute wie ich dabei, die sich das finanziell nicht leisten konnten, sondern es waren Akademikerkinder dabei, es waren Leute, Kinder von Architekten, von Unternehmern, die eben auch lieber zu dieser Art von Klassenfahrt mit wollten. Ich will jetzt nicht sagen, dass man diese Mittel streichen sollte, aber es gibt wirklich andere Möglichkeiten und es geht ja nicht nur darum, große Erlebnisse zu generieren in tollen Städten, sondern sich außerhalb der Klasse und der Schule auch mal miteinander zu beschäftigen und Zeit miteinander zu verbringen.
Frau Raps, vielen Dank für Ihren Anruf. Barbara Trautnitz schreibt so was Ähnliches. Sie ist 68 Jahre alt und Lehrerin im Ruhestand. Lerngänge, Schulfahrten erweiterten meinen Horizont ungemein, schreibt sie uns, deutlich über die Familie hinaus. Als Lehrerin praktizierte ich in der Grundschule in Dorsten häufig Lerngänge und Theaterbesuche und mit der Bahn unternahm ich mit Klassen kostengünstige Fahrten in die nahe Umgebung. Die Klassenfahrten sind wichtig für den Zusammenhalt der Klasse. Schüler und Lehrkräfte kommen sich in diesen Zeiten sehr nahe. Im Schulalltag ist das kaum möglich. Diese soziale Aktivität sollte gefördert werden. So Barbara Trautnitz. Herr Frost, merken Sie das? Wird es dann doch wieder regionaler? Ich denke mal, vor Corona hatten wir manchmal sogar auch Abschlussfahrten. Herr Herold könnte das vielleicht bestätigen, die bis nach New York gingen. Also erstmal, Herr Herold, New York immer noch im Programm oder war das mal früher stärker?
Nein, das ist bei uns nicht im Programm. Es gab ein Mitglied in unserem Verband, das tatsächlich dann halt dann auch Übersee im Programm hat, aber die Fahrten finden so gut wie nicht statt. Ich denke, der Großteil findet dann halt jetzt überwiegend in Deutschland statt. Natürlich ist das nahe Ausland auch sehr attraktiv, wie ich schon sagte, ist das der Anlass einer solchen Reise mal ganz unterschiedlich, ob es um das Spracherlernen geht, dann halt in jetzt Großbritannien, natürlich dort auch mit den kleinen Hürden des Brexits, aber die Sprache zu lernen, Geschichte, Kultur, andere Länder, Europa kennenzulernen, das ist natürlich unglaublich wichtig. Also unserer Meinung nach und unseren Zahlen nach geht es nicht unbedingt, dass es regionaler oder kürzer geht. Es ist nach wie vor eine sehr starke Frage nach dem Ausland auch mit da, was wir auch dann völlig verstehen, weil die Anlässe sind ganz unterschiedlich, je nachdem, wie man dann halt dann reisen möchte. Vielleicht kann ich noch zwei, drei Sätze auch sagen zu dem Thema, einmal, was uns jetzt gerade in der Sendung ja sehr beschäftigt hat, zu dem Thema Bildung und Teilhabe. Also wir haben bei uns als Veranstalter auch den Service, dass wir das Einsammeln des Geldes für den Lehrer auch mit übernehmen mit einem Service, und dadurch haben wir natürlich auch Zahlen da, wie viele Reisepreise von den Ämtern bezahlt werden, um das Thema vielleicht auch mal qualitativ mal zu untersuchen. Wir können sagen, dass es regionale Schwerpunkte, Unterschiede gibt, dass es dann halt dann teilweise gar keine Zahlungen von den Ämtern gibt. Aber es gibt auch dann halt dann welche, wo über 50% der Reisepreise von den Ämtern kommen. Im Schnitt sind es vielleicht so unter 10%. Und das lässt deutlich darauf schließen, dass halt dann jetzt diejenigen, die beantragungsberechtigt wären, dass diese das halt dann jetzt nicht kennen. Ne? Also das heißt, jemand, der Sozialhilfe, Sozialgeld, Bürgergeld oder Wohngeld bezieht zum Beispiel, hat einen Anspruch darauf, dann halt dann aus Mittel aus den Bildung und Teilhabe. Und hier kann man nur sagen, dass auch die Mittel werden vom Bund zur Verfügung gestellt, dass diese von den Ländern immer nicht in der Höhe, wie sie bereitgestellt werden, abgerufen werden. Das denke ich, einmal ist ganz wichtig, dass man hier sagt, leichtere Zugänge zu schaffen. Das ist jetzt auch eine Aufgabe von uns natürlich dann halt dann in der Branche, die Informationen bereitzustellen, aber natürlich auch von der Politik, das leichter zu gestalten, den Antrag. Aber wir können auch sagen, dass das Thema natürlich dann halt dann jetzt etwas unter 10% dann halt dann jetzt auf den Klassenfahrten betrifft. Ich nehme an, dass es jetzt steigen wird. Daher ist es uns ein besonders wichtiges Anliegen, dass dort alle teilnehmen können. Wenn Sie mir gestatten, ein Satz noch zu dem Thema Streik, nur ganz kurz, weil das war etwas, was uns die Woche sehr, sehr beschäftigt hat. Bei uns alleine waren 37 Gruppen betroffen, die nicht anreisen konnten mit der Bahn oder halt dann mit dem Flugzeug. Wir als Reiseveranstalter sind natürlich verpflichtet dazu, dann halt dann jetzt die Organisation zu übernehmen, dann halt dann jetzt auch den Schülerinnen und Schülern diese Klassenfahrt zu ermöglichen. Ob das jetzt einen Tag zu verschieben ist, das klingt vielleicht ganz leicht, aber ob dann die Unterkunft die Verfügbarkeiten hat, ob dann halt dann jetzt ein Bus verfügbar ist, ob die Bahn überhaupt am nächsten Tag dann halt dann jetzt buchbar ist oder man auf den Fernbus setzt, und noch viel schlimmer natürlich bei möglichen Flugreisen, dass dann eine Verbindung zu finden ist, die ähnlich da ist, ne? So dass der Reiseveranstalter hier in der Pflicht ist, die Klassenfahrt dennoch zu ermöglichen, und daher können wir sagen halt dann jetzt, dass alle unsere Gruppen gereist sind. Da sind wir sehr froh darüber. Aber der Aufwand, tagelang dann halt dann das komplett neu zu organisieren, teilweise für die Gruppen, ist immens. Und daher kann ich auch nur empfehlen, dort immer mit dem Reiseveranstalter zu reisen, um da halt dann jetzt auch dann halt dann in den Genuss von so einem Service zu kommen.
Haben wir verstanden, Herr Hierold. Die Anmerkung von Frau Raps möchte ich auch doch nochmal aufgreifen. Das Zelten am Waldrand. Haben Sie das Gefühl, Herr Frost, vom Schullandheimverband, dass das jetzt doch wieder mehr kommt, dass man einfach ein bisschen bescheidener verreisen wird?
Also ich würde schon sagen, dass dieser Fokus, Gott sei Dank, ich nenne es mal die Basis, weil die Basis ist, das wurde ja auch schon benannt, letztendlich die Lehrerinnenschaft, die sich mit der Klassenfahrt befasst und letztendlich auch bucht. Und dieses zurück so ein bisschen, ich habe ja anfangs schon gesagt, wir kommen ja mit den außerschulischen Lernorten. Uns gibt es seit über 100 Jahren mit einer guten Begründung tatsächlich aus der Reformpädagogik. Das, der Inhalt wurde schon benannt, nämlich informelles Lernen. Und die Bedeutsamkeit des informellen Lernens, da möchte ich auch nochmal sagen, Herr Knappmeier hatte ja am Anfang der Sendung gesagt, Mensch, aber man muss doch, das hat so einen großen Stellenwert bei der Bildungsbiografie. Dazu gibt es viele Studien, das ist belegt. Also mich beseelt das so ein bisschen, wenn ich hier auch heute höre von verschiedenen Teilnehmenden hier an der Sendung, wo hervorgehoben wird. Also es geht bei der Klassenfahrt, ganz bestimmt ist das cool und toll, aber es geht um ganz wichtige, wirklich Bildungsaspekte. Und es geht darum, raus aus der Schule und im anderen Kontext informelles Lernen umzusetzen. Ja, da gibt es ein Bewusstsein, und ehrlich gesagt, das muss es auch geben, denn wir haben ja schon 2017, also ein bisschen her, die Ratifizierung unserer 17 BNE-Ziele gehabt. Da habe ich ein bisschen mitwirken dürfen. Und ein Aspekt dort ist ganz eindeutig ausgewiesen, und der ist mir persönlich heute noch lange nicht gut genug umgesetzt, dass nämlich innerschulisch sich ganz viel mit außerschulisch verbinden und verknüpfen muss und den außerschulischen Lernort genau für diese Aspekte auch nutzen soll. Aber ich muss nochmal ganz, ganz deutlich auch sagen, das Problem wirklich, was viele außerschulische Lernorte im Moment haben, das wurde auch von den Kollegen für FSJ benannt, es werden zunehmend immer mehr diese Nutzung von außerschulischen Lernorten runtergebrochen. Womöglich kommt eine Gruppe morgens an, bringt das Frühstück schon selber mit und isst vielleicht, bucht vielleicht noch das Mittagessen, einen Seminarraum und reist abends wieder ab. Für das Haus an sich ist der Aufwand nicht geringer. Es gibt vielleicht ein bisschen weniger Lebensmitteleinsatz, aber es muss morgens früh jemand da sein. Nach Möglichkeit wird das auch pädagogisch begleitet. Also der Aufwand ist genauso hoch. Und die Erstattung ist natürlich, also der Erlös ist sehr viel geringer. Und dieses Gap, das hat sich weit geöffnet. Und es gibt das Bewusstsein, dass immer mehr auch die außerschulischen Lernorte nutzen wollen, aber mit immer geringeren Einsatz. Und ich fand ehrlich gesagt diese Anregung von einem Hörer hier, man müsste mal gucken, dass das grundsätzlich einfach anders geregelt wird. Wo kommen die Mittel dafür her, dass man außerschulische Lernorte nutzt, dass sie ein Teil des Bildungskurriculums auch werden, der automatisch passiert? Das finde ich ganz smart, auch im Hinblick auf Armut und übrigens auch im Hinblick auf Inklusion.
Jetzt muss ich noch einen Begriff auflösen, den Sie genannt hatten, Herr Frost. Vielen Dank erstmal nochmal für Ihre abschließenden Worte. BNE-Reisen, die gehen ja auch gut. Bildung für nachhaltige Entwicklung steckt hinter dieser Anmerkung. Herrn Kleiner können wir jetzt nicht mehr hören. Der hat uns auch angerufen und hat gesagt, dass viel zu wenig in osteuropäische Städte gereist wird. Und da gäbe es auch Zuschüsse von 100 Euro pro reisendem Schüler. Vielleicht noch ganz kurz die Frage Brexit. Liegt da der Schüler Austausch da nieder, Frau Riediger? Zurzeit, ja oder nein?
Nein, da nieder nicht, aber es ist sehr kompliziert geworden, die Schülerinnen nach England zu transportieren, ja. Sei es jetzt mit dem Visum, sei es mit erhöhten Kosten. Also das war leider keine schöne Entwicklung für unsere Branche.
Und Herr Felo, auf Sylt gibt es auch Freizeit für die Kinder, unorganisierte Freizeit?
Ja, wird es geben, na klar, die sollen auch ein bisschen Zeit für sich haben. Das ist nicht alles ganz komplett durchgeplant.
Die frische Brise genießen. Wieder beliebter, aber schwer bezahlbar. Das war Campus und Karriere über Klassenfahrten und Schulausflüge mit Anne Riediger vom Reisenetz Deutschland, Heiko Frost, Schullandheimverband, dort der Vorsitzende Carsten Herold, Vorsitzender Bundesverband führender Schulfahrtenveranstalter und Marc Felo, Schulleiter vom Kant-Gymnasium Berlin-Spandau, den es mit seiner ganzen Schule im September nach Sylt ziehen wird. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagt Henning Hubert.